Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext hören wir heute für den Karfreitag in diesem Jahr den Kreuzigungsbericht aus dem Matthäusevangelium. Er steht in Matthäus 27, die Verse 33 bis 54. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt, und als er es schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes: Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Und von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtami. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie: Der ruft nach Elia. Und zugleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen: Halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Ja, Jesus, rede du jetzt. Lass uns hören und mit den Ohren und mit dem Herzen annehmen. Lass uns begreifen, was dein Tod für unser Leben bedeutet. Gib mir dazu deinen Geist und deine Vollmacht, dass ich so rede, wie du es dir vorstellst. Amen. Liebe Gemeinde, die letzten Stunden und das Sterben eines bedeutenden Menschen haben seit jeher die Lebenden gleichermaßen erschüttert und interessiert bis fasziniert. Am Karfreitag geht es um das Sterben eines Menschen. Aber es geht nicht um das Sterben irgendeines gewöhnlichen Menschen. Am Karfreitag denken wir an das Ende des Königs aller Könige. Ein beispielloses, ein unvergleichbares, ein einzigartiges Ende in der Geschichte der Menschheit. Der, dessen Leben auf dieser Erde in der Futterkrippe in einem Viehstall begann, in einem kleinen Winkel dieser Welt, endet auf der Schutthalde, auf der Schattenseite des Lebens, unter Verbrechern, angenagelt am Holzkreuz, vor den Toren einer Weltstadt. Nicht romantisch verklärt, nicht poetisch verschönt, nicht heldenhaft überhöht, sondern ganz, ganz nüchtern berichtet Matthäus von dem irdischen Ende des ewigen Königs. So nüchtern und realistisch, wie auch die 3 übrigen Evangelisten es schildern. Und als sie an die Stätte kamen, mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, weil der Felsen eben die Form eines Totenschädels hatte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt. Das hebräische Wort für Galle kann auch Wermut bedeuten. Und als er es schmeckte, wollte er nicht trinken. Jesus lehnt also den hochprozentigen Betäubungstrank ab, der nach jüdischer Sitte einem Todeskandidaten gereicht wurde. Mit vollem Bewusstsein wollte er seinen eigenen Tod entgegengehen und alles wahrnehmen können, was bis zu seinem letzten Atemzug geschieht. ganz undramatisch. Nur in einem ganz kurzen Nebensatz erfahren wir von der schrecklichen Henkersarbeit des Kreuzigens. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, das ist alles, was darüber dasteht. Üblicherweise befestigte man dann über dem Gekreuzigten eine hölzerne Tafel, auf der Name und die Straftat des Verurteilten geschrieben standen. Auf dem Weg zur Schädelstätte hatte er sie vor sich am Hals zu tragen. So konnte jeder, der vorüberging, sehen, wer warum dort hing. Dies ist Jesus, der König der Juden. Jesus hatte aus der Sicht seiner jüdischen Ankläger den Mund einfach zu voll genommen. Er hatte behauptet, König von Israel zu sein. Er hatte behauptet, der Messias zu sein. Er hatte behauptet, der Sohn Gottes zu sein. Das ist einem Menschen nicht möglich, nach Meinung der damaligen jüdischen Obrigkeit. Nun sollte er endgültig zum Schweigen gebracht werden. Immer wieder durch unseren ganzen Text hindurch wird die Verbindung zu den Verheißungen des Alten Testaments deutlich. Der 22. Psalm, den wir ja vorhin gebetet haben, zieht sich wie eine heilsgeschichtliche Linie, wie ein roter Faden durch das ganze Geschehen hindurch. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren dann das Maul auf und schütteln den Kopf. Er klage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er gefallen an ihm. Und schließlich der Höhepunkt in Jesu Aufschrei. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Wie ein gewöhnlicher Schwerverbrecher wird er zwischen zwei Räubern gekreuzigt. Da wird nichts romantisiert oder heldenhaft dramatisiert. Da wird nur ganz nüchtern berichtet über einen Vorgang, über den man sonst lieber schwieg, wegen der Grausamkeit dieser Hinrichtungsart. Die Qualen der Kreuzigung sind für moderne Menschen kaum vorstellbar. Als Christen haben wir uns an die Formeln gewöhnt: gekreuzigt, Kreuz Christi, Kreuzestod und Ähnliches. Aber was sich dahinter verbirgt, daran denken wir im Grunde gar nicht mehr. Durch die Jahrhunderte hin hat das Kreuz als Schmuckzeichen in Kirchen, in Wohnstuben und um Hälse gehangen. Für uns heute nichts Grausames mehr. Kreuze werden zu Schmuckstücken. Die Glaubenstradition hat diesen Aussagen den Realismus genommen. Das Kreuz Christi ging unter in seiner Bedeutung. Das Kreuz Christi ist unter den Kreuzen dieser Welt in seiner Bedeutung durchkreuzt. Aber in der Antike ist ein Mensch vor diesem Wort Kreuz, erschaudert. Die Kreuzigung galt als die grausamste und abscheulichste Strafe, die nur den allergrößten Verbrechern vorbehalten war. Schon dem Buchstaben T, Tau auf Griechisch, maß man wegen seiner Kreuzform üble Bedeutung zu. Schon im 3. Jahrhundert vor Christus war das Wort Kreuz, lateinisch Crux, ein vulgäres Schimpfwort der unteren Gesellschaftsschichten. Einen gekreuzigten Gott konnte es im Bewusstsein der Antike nur als bösartige Götterparodie geben. Bei den Kelten gab es die Kreuzigung als Form der Menschenopfer für Götter. Bei den Römern war die Kreuzigung die Strafe, bei der sich Willkür und Sadismus austoben konnten. Annagelung war dabei die Regel. Bei der Geißelung floss das Blut in Strömen. Wenn ein Jude das Wort Kreuzigung hörte, dann hatte er eine ganz bestimmte Bibelstelle vor Augen, nämlich 5. Mose 21, Vers 23. Da heißt es: Verflucht sei der, der am Kreuz hängt. Da kommt das Wort schon vor. Man kann es mit Holz übersetzen oder auch mit Kreuz. Verflucht sei der, der am Kreuz hängt. Mit dem Wort vom Kreuz durchbrach die christliche Botschaft alle Vorstellungen der antiken Welt. Denn mit dem Weg ans Kreuz begibt sich der Sohn Gottes unter den Fluch. Er macht im Grunde das, was man auf keinen Fall tat oder dachte oder wollte, wo man noch nicht mal im Entferntesten sich eine Vorstellung von machte. Er geht freiwillig unter den Fluch, unter den übelsten, allerletzten Fluch. So geht der Segensbringer ans Fluchholz. Der letzte Weg wird zum Fluchweg. Der Fluchweg schneidet auch den letzten Fluchtweg zu Gott ab. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hängt Jesus, Gott verlassen, am Kreuz. Der Fluchweg ist der Weg in die letzte, tiefste Einsamkeit. In den Kreuzigungsberichten der Evangelien geht es darum auch nicht um die Vorbildlichkeit des Todes Jesu, der besonders heroisch gestorben sei oder wie auch immer, sondern es geht um seine Stellvertretung. Jesus geht stellvertretend für alle Menschen den Fluchweg, den allerletzten Fluchweg in die Verdammnis. Jesus geht am Kreuz in die Hölle. Wir und alle Menschen, die von Jesus getrennt sind seit dem Sündenfall Adams, haben eigentlich den Tod, die Hölle verdient. Diesen Tod, diesen Fluchtod. So leidet Christus den Tod aller Tode. Das ist im doppelten Sinn zu verstehen. Christus leidet zum einen die Summe aller Todesqualen und geht bis in die allerletzte, tiefste Todeseinsamkeit der Gottesverlassenheit hinein, bis in die Hölle hinein. Zum anderen werden durch seinen Tod alle anderen Tode getötet. Seit Tod und Auferstehung Jesu hat der Tod nicht mehr die letzte Macht über den Menschen, der an Jesus glaubt. Jesus musste in diese letzte Verlassenheit der Gottesferne, weil er für uns zur Sünde gemacht wurde. Er ging also in unsere Verlassenheit, in die Finsternis meines und deines Lebens, dass wir in selbstgewählter Distanz zu Gottes Willen in aller Regel leben. Es ist eine Art Sonnenfinsternis der Ewigkeit und die ist damals handgreiflich geworden. In Vers 45 heißt es wörtlich: Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Da kam die Hölle auf Erden, die Gottverlassenheit, die allerletzte, für alle sichtbar vor Augen. Für eine kurze Weile war alles von Gott getrennt. Hier leidet Gottes Sohn ganz unter Gottes Zorn. Das Kreuz von Golgatha wird so zum Blitzableiter des Zornes Gottes. Gott tötet im Zorn seinen geliebten, eigenen, einzigen Sohn. Und das gilt der ganzen Menschheit. Die Antwort auf das Warum des schrecklichen Leidens ist der Mensch selber. Du und ich sind die Antwort. Mit unserer Selbstverliebtheit, die eigene Wünsche und Ideen, eigene Lebensentwürfe an die Stelle von Gottes Willen setzen. Christi Last ist unsere Entlastung. Menschen, die damals am Kreuz Jesu aus Neugierde vorübergingen, auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten ließen ihrem Spott und ihrer Ironie freien Lauf. Jesus, bekannt als der Helfer, schien selbst hilflos. Seine Neider wurden zu seinen Spöttern. Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Damit wurde der messianische Anspruch Jesu verspottet, plattgetreten. Selbst die Räuber neben ihm, die ihre Strafe ja verdient hatten, stimmten zunächst ein in diesen Spott. Wir wissen, dass einer von beiden sich später noch bekehrt hat. Wo Jesus dem Menschen durch sein Leiden am nächsten ist, da begleitet ihn der Spott der Menschen am heftigsten. Das ist auch heute nicht anders als damals. Wenn große fallen, fühlen sich die Kleinen stark und ziehen die Waffen des Spotts gegen den unendlich Ohnmächtigen. Mit dem Spott setzt der Spötter den Verspotteten auf die unterste Stufe der Verachtung und hebt sich selber auf den Ehrenthron. Unter dem Kreuz aber sind die Spötter, die Galgenvögel, die eigentlich selbst an den Galgen gehörten. So trifft letztlich ihr Spott sie selbst. Darum schwieg Jesus auch zu ihrem Spott. Die Spötter unter dem Kreuz richten sich selbst. Die Spötter des Kreuzes nehmen sich bis heute die letzte Chance ihrer Rettung durch den sie verspotten. Jeder Mensch hat nur einen Tod. So ist der Tod des einzigartigen Menschen Jesus auch ein einzigartiger Tod. Christi Tod ist qualvoll und hässlich, aber eher etwas zur Abschreckung als für eine besinnliche Stunde. Eher etwas zum Wegsehen als zum Hinsehen. In seinen letzten Worten verschweigt Jesus seine Verzweiflung nicht. Nichts wird beschönigt. Das Letzte, was Matthäus berichtet, ist ein lauter Schrei Jesu, in dessen Folge der Vorhang im Tempel zerriss Dunkelheit eintrat und ein Erdbeben die Erde erschütterte. Aber dramatischer konnte es auf dieser Erde nicht zugehen. Die Gottverlassenheit der ganzen Welt lag in den letzten Worten des Sohnes Gottes. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nachmittags um 15 Uhr verlöscht der letzte Hoffnungsfunke in ihm selbst. Das Licht, das in Bethlehem in die Finsternis dieser Welt trat, verlöscht nun auf Golgatha. Jesus sagt nicht mehr, mein Vater, wie im Gebetskampf in Gethsemane. Auf Golgatha schreit er nur noch, mein Gott. Aber er ruft noch, mein Gott. Auch in allerletzter Gottverlassenheit wendet er sich zu dem, der ihn verlassen hat. Hängt er sich, bindet er sich an das Herz des himmlischen Vaters, der ihn verlassen hat. Jesus stirbt wirklich auf ungewöhnliche Weise. Ein gekreuzigter Mensch stirbt gewöhnlich, entkräftet mit immer flacher werdendem Atem und verröchelt. Jesus dagegen stößt noch einmal einen letzten durchdringenden Schrei aus. Und kaum ist der letzte Schrei Christi verhallt, gibt es auch schon Anzeichen des Sieges über Teufel und Tod. Eines Sieges, der die Christenheit des neuen Bundes bis heute jubeln lässt. Der alte Bund Gottes ist erfüllt. Der Vorhang zum Allerheiligsten ist zerrissen. Der Blick zum Allerheiligsten ist frei. Das einzigartige Opfer Jesu Christi ist das Ende aller Opfer des alten Bundes. Durch Christi Opfer ist nun der Weg frei zum Gnadenthron Gottes. Der hohe Priester Jesus macht den Weg frei zum Allerheiligsten, zum Herzen Gottes. Die Heiligen des alten Bundes stehen aus den Gräbern auf. Damit werden sie zu Vorboten der Auferstehung Jesu Christi und der Auferstehungshoffnung, die durch ihn allen Menschen gilt. Und mit dem Bekenntnis eines heidnischen Hauptmanns schließt dann das Sterbedrama des Königs aller Könige. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Der neue Bund Gottes mit der Menschheit wird besiegelt und so gibt es keine Nacht der Verzweiflung mehr, in der nicht auch das Licht des gekreuzigten und Auferstandenen noch leuchtend zu sehen wäre. Schon an Karfreitag wird also für uns Ostern sichtbar. Über der Dornenkrone leuchtet die Königskrone. Der König geht im Tod nicht unter. Gott verlassen, aber er geht nicht unter. Dennoch ist sein Tod nicht nur ein halber oder gar ein leichter Tod. Im Erleiden des Todes ist Christus wirklich ganz Mensch. Sein Tod ist so profan, so erbärmlich wie tausende Tode, so unsakral, so trivial, so unreligiös. Er stirbt wirklich elend. Wenn nun aber über seiner Dornenkrone die Königskrone leuchtet, dann bedeutet das für uns, dass Jesu Tod auch den Tod des Todes und damit Leben bedeutet. Jesu Tod führt zum Leben. Das gilt für alle, die an Jesus glauben, die ihm ihr Vertrauen schenken. Karfreitag heißt deshalb Abschied nehmen von der Endgültigkeit des Todes. Karfreitag heißt damit auch mit Christus leben können angesichts des Todes. Karfreitag wird durch den Tod Jesu zum Tor des Lebens für die, die mit ihm gehen. Erst seit Jesu Opfertod und sieghafter Auferstehung können Menschen im Glauben an ihn hoffnungsvoll und getröstet sterben. Das bedeutet freilich nicht, dass Christen in verschiedenen Sterbesituationen nicht auch Anfechtungen durch Zweifel und Verzweiflung erleben. Ich habe schwere Tode von Christen erlebt. Auch darin haben wir Jesus zum Vorbild. Der schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber seit seinem Sterben gibt es einen Trost für jeden, der sich in der Hölle der Gottverlassenheit wähnt. Und wenn es denn so sein sollte, dann dürfen wir wissen, Christus war verlassener, als je ein Mensch verlassen sein kann. Jesus war in der Hölle, er ging durch die Hölle, durch die wirkliche Hölle. Tiefer kann in die Gottverlassenheit keiner hinabsteigen als er. Der in die tiefsten Tiefen der Gottverlassenheit abgesunkene Sohn Gottes steht dem Menschen bei, der sich gottverlassen fühlt. Und da gibt es ja eine Menge Vortode, die mancher von uns durchmachen muss, in vielen unserer Lebensbereiche, lange bevor es wirklich ans Sterben geht. Eine Frau liegt mit starken Schmerzen im Krankenhaus, eine Bekannte besucht sie. Die Schwerkranke erzählt von dem, was sie durchgemacht hat in den letzten Wochen. In ihrem Zimmer hängt ein Kreuz an der Wand. Sie schaut dieses Kreuz an und sagt, wenn ich gar nicht mehr weiter wusste, dann habe ich auf ihn geschaut und bei mir gedacht, für dich ist er gestorben. Dabei hat er viel mehr durchgemacht als du. Das hat mir geholfen. Für dich und mich hat er das getan. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. So schreibt es Jahrhunderte vorher schon der Prophet Jesaja, Kapitel 53. Aber immer gilt, was Christus damals für uns am Kreuz errungen hat. Seit Golgatha gibt es keine letzte Gottverlassenheit für den Menschen mehr, der sich an Christus klammert. Weil Christus alle Gottverlassenheiten dieser Welt endgültig und letztgültig überwunden hat. So kann Karfreitag heute nicht in der Hoffnungslosigkeit der Todesnacht beendet werden, sondern für uns, für die, die Jesus lieb haben, scheint durch die Nacht des Karfreitags immer schon das Morgenrot des Ostermorgens. Durch jede Dunkelheit des Sterbens leuchtet für uns schon das helle Licht der Auferstehung und des ewigen Lebens hindurch, das all denen verheißen ist, die auch in ihrer vermeintlichen Gottverlassenheit noch auf Jesu Gegenwart und Hilfe vertrauen, der in seiner tiefsten, verlorensten Stunde hinausgeschrien hat: Mein Gott, mein Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.